Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Philipp Preger. Ich bin verheiratet, zwei Kinder, meine Frau und die Kinder sind auch gerade oben oder heute hier. Bin Gemeinschaftspastor beim Nachbarverein oder bei der Nachbargemeinde in Stuttgart beim SV und noch Religionslehrer. Ich habe 15% noch eine Stelle. Dort bin ich in der Schule, in der Grundschule, in der Gemeinschaftsschule. Und ich freue mich, heute hier zu sein, weil ich habe schon sehr viel von dieser Gemeinde gehört. Ja, also mein Arbeitskollege Rainer Hamann, der lässt immer mal wieder was so, ja, der erzählt ganz viel von Bietigheim, immer mal wieder, wenn so Andachten sind oder Dienstbesprechungen und dann, man könnte fast so Bingo spielen und dann ein Wort und dann, oh ja, damals in Bietigheim und so. Von daher freue ich mich heute, auch hier zu sein. Und ja, heute beginnt der Tag, heute beginnt die Osterzeit, die Karfreitag. Also gut, beginnt ja schon mit der Fastenzeit, aber trotzdem, heute so die Karwoche beginnt mit Einzug von Jesus in Jerusalem. Ach, wir haben schon hinten. Genau. Ich möchte da gerne zu Beginn den Text lesen in Matthäus, die Verse, der Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Kurz vor Jerusalem kam Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geh in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihren Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was das soll, dann sagt: Der Herr braucht sie und er wird euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch die Propheten gesagt hat. Sagt zu der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Von Herzen freundlich ist er. Er reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, dem Sohn eines Lastentiers. Die Jünger gingen los und machten alles genauso, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihren Junges herbei und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Und Jesus setzte sich darauf. Und die große Volksmenge breitete ihre Mäntel als Teppich auf die Straße aus. Andere brachten Zweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und die nach ihm kam, riefen immer wieder: Hosanna, dem Sohn Davids. Stimmt ein in ein Loblied auf dem, der im Namen des Herrn kommt. Hosanna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich: Wer ist er nur? Die Volksmenge sagte: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Ja. Eine Geschichte mit vielen Eindrücken. Monika hatte uns ja schon mit reingenommen, diese Bilder. Ich weiß nicht, wie ihr es euch das vorstellt, so einen großen Einzug. Ist es wirklich wie beim Stadion oder bei einer Hochzeit? Oder ist es doch ein bisschen kleiner gewesen, im kleineren Rahmen? Aber da gibt es ganz viel. Ein König zieht ein, Jesus zieht ein in eine Stadt. Dann diese Anbetung, diese Menschen, die da was dahinlegen, auch diese Vorbereitung, dass Jesus so seine Jünger vorbereitet, hey, bring mir den Esel, da steckt ganz viel drin. Und ich möchte gerne heute in diesem Predigttext auf eine Besonderheit eingehen, die der Text so, ja, eigentlich ganz schön oft vorkommt, nämlich möchte ich gerne heute auf den Esel eingehen. Ja, der Esel, wie gesagt, der nimmt einen ganz schön großen Platz ein in diesem Predigttext. Und ich weiß nicht, was du mit dem Esel verbindest. Ja? Ich verbinde, also es gibt ja Eselfans, aber ich verbinde jetzt so mit diesem Esel-Passé, so mit dieser Symbolik, eigentlich nichts Gutes. Ja? Es gibt so diese Beleidigung, du Esel, ja, so ein Mensch, der irgendwie ein bisschen träge ist oder so ein bisschen, ja, neben der Spur ist oder der irgendwie so ein langes Gesicht macht oder so. Dann auch so ein Esel, das ist ja auch so ein Lastentier, ja, so, der alles auf dem irgendwie alles raufschmeißt und so. Und irgendwie, ja, so ein Pferd, also Monika hat es ja auch schon gesagt, so ein Pferd ist doch eigentlich viel besser als so ein Esel, oder? Wie gesagt, es gibt Eselfans hier, die würden jetzt natürlich das Gegenteil sagen, aber irgendwie ist doch schon so ein bisschen das Esel so in unserem Sprachgebrauch schon so ein bisschen negativ belastet. Und ich weiß nicht, wie es dir auch so auf Arbeit geht oder da, wo du unterwegs bist. Ich weiß nicht, da fühlt man sich doch auch manchmal wie ein Esel, oder? So irgendwie auf Arbeit, alle dürfen machen, was sie wollen, außer man selber. Irgendwie bleibt da alles bei einem hängen und man ist anstrengend, immer wieder dasselbe, immer wieder muss man das Licht ausmachen. Oder zu Hause, ja, jeder macht da, was er will, lässt seine Wäsche rumliegen und man selber ist der, der zum Schluss dann irgendwie alles aufräumen muss. Und warum bin ich immer der Esel? Warum muss ich, warum bleibt bei mir immer alles hängen und so weiter und so fort. Also irgendwie so dieses Esel, es fühlt sich doch öfters mal wie ein Esel, so im Alltag. Oder vielleicht, wie ist es immer in der Gemeinde, ja, in so einem Gemeindebau. Ja, die Gemeinde, man will da was machen, man will da was bewegen, aber irgendwie alles so träge und irgendwie manchmal geht da nichts voran und auch, oh, warum muss ich jetzt schon wieder Moderation machen? Ich weiß nicht, bei mir, bei unserer Gemeinde ist das manchmal so. Irgendwie, manchmal gibt es so Aufgaben, wo man denkt so, warum muss es alles, bleibt es bei mir hängen und so weiter. Also diese Symbolik vom Esel. Ich sage immer nicht, Gemeindebau ist was Schönes, aber auch nicht Leichtes, ja. Aber das bleibt doch manchmal, das ist doch manchmal so uns drin. Manchmal fühlen wir uns einfach wie so ein Esel, weil irgendwie alles so selber auf die eigenen Schulter lastet und man irgendwie alles versucht tragen zu müssen und manchmal auch so Undankbarkeit da ist und irgendwie, also wir kennen irgendwie, glaube ich, alle so diese Symbolik vom Esel, das ist irgendwie in uns drin. Und jetzt nimmt hier dieser Bibeltext diese Esel-Symbol auf. Und wie es Monika ja auch schon vorhin so schön mit den Bildern gezeigt hat, eigentlich denkt man so, ja, das Pferd ist doch eigentlich so dieses Erhabene, womit ein König aufreist. Wenn wir in die Bibel hineinschauen und wenn wir uns auch das antike Bild von dem Esel genauer anschauen, so ein bisschen Exegese machen über den Esel, dann merken wir etwas ganz anderes. Nämlich in der Bibel und auch in der antiken Welt ist nicht das Pferd das Königstier, sondern da ist der Esel das Königstier. Auf den Esel ist schon der König David geritten. In den Samuel-Büchern können wir es nachlesen. Auf dem Esel, da reiten Könige, große, adlige Menschen, Händler, die viel haben, viel besitzen, die reiten auf einem Esel. Kriegsleute, Militär, die reiten auf einem Pferd. Ja, also dieses Bild vom Pferd, das ist so dieses, wenn einer mit einem Pferd kommt, dann ist es immer so ein bisschen so Machtgefälle. Da kommt jemand und das schwingt so bei dem antiken Menschen mit. Ja, da kommt jemand und will irgendwas mich unterdrücken oder irgendwie was aufladen oder so weiter. Aber wenn einer mit einem Esel kommt, dann ist es, ich sage jetzt mal so Diplomatie, dann ist es was Wohlwollendes. Wir denken da so an den barmherzigen Samariter. Auf dem Esel wurde der Samariter, der Verletzte, dann zu dem Wirtshaus gebracht. Das ist so dieses erste Bild. Der Esel, das ist nicht einfach nur ein irgendwie negatives Bild, was ich am Anfang gemalt habe, sondern der Esel, das ist ein positives Bild, ein Königstier. Und jetzt, manchmal, wenn wir uns auch so wie ein Esel fühlen, ich glaube, dann dürfen wir uns das auch immer wieder bewusst machen. Die Arbeit, die wir machen, das, was manchmal so schwer ist und was auch irgendwie auf einen draufkommt, das ist im ersten Moment vielleicht auch anstrengend, aber wir dürfen uns eines nicht vergessen, Jesus ist es, der uns führt, wenn wir uns manchmal als Esel sehen. Wir sind Königskinder. Das ist nicht irgendwie, wir machen nicht die Aufgabe einfach nur, auch Gemeindeaufgaben, nicht einfach nur, weil es die gemacht werden muss oder weil irgendwie, ja, wir als Gemeinschaft irgendwie gut beieinander da sind, sondern diese Arbeit ist meist für was Höheres bestimmt. Nämlich, dass Menschen, so wie in den Einzug nach Jerusalem, Menschen mit Jesus in Verbindung kommen. Dass Menschen auftanken können mit ihrem König, mit ihrem Gott. Unsere Aufgabe hier ist etwas für was Höheres bestimmt. Wir sind nicht nett zu den Menschen, einfach nur, weil wir es schön finden, weil wir auch im Sinne vielleicht unserer Jahreslosung herkommen, weil Jesus es gerne möchte, nett und freundlich zu den Menschen zu sein. Auch wenn es anstrengend ist. Aber wenn du dich mal wieder wie ein Esel fühlst, wenn du mal wieder sagst, oh, alles bleibt hier irgendwie bei mir hängen, dann vergiss nicht, der Esel, biblisch gesehen, ist ein Königstier, was Jesus gerne gebrauchen möchte und was er nutzt, um in sein Volk hineinzukommen. Und wir dürfen diejenigen sein, die sich von Jesus her gebrauchen lassen und Menschen mit ihrem Gott in Verbindung zu bringen. Das mal so als erstes, ja, der Esel als Königstier. Aber dieser Esel, machen wir den Esel weg, nicht, dass er die ganze Zeit jetzt so beim Bild drauf ist. Der Esel, der hat noch eine Besonderheit, nämlich Esel, der hat Eselohren. Eselohren kennt ihr, oder? Also ich kenne Eselohren, ich bin durch Theologiestudium, muss ich immer ganz viel lesen und manchmal komme ich dann so an Textpassagen und lese dann so und denke mir, oh, das muss ich mir merken. Ja, und was mache ich dann? Ich nehme eine Ecke von einem Buch und knick die einmal 180 Grad. Eine sogenannte Eselsohr. Da möchte ich gerne mal wieder hin, wenn ich mal wieder das Buch in die Hand nehme, dass ich ganz genau weiß, da war was Wichtiges für mich. Das auch macht man eigentlich viel zu selten, noch mal ein Buch zweimal in die Hand nehmen und dann so diese Eselsohren anzuschauen. Aber das ist ja was anderes. Aber das ist so dieses, ein Esel hat eine Besonderheit, der kann seine Ohren 180 Grad drehen. Ja, 180 Grad drehen. Ich war als Teenie war ich auf Mallorca und da war ich mal auf einer Esel-Ranch. Und da kann ich mich noch erinnern, wir haben so, bevor wir den Esel geritten sind, musste ich den noch so pflegen und mich erstmal mit ihm anfreunden, mit dem Esel. Und dann ist beim Auto, was daneben irgendwie der die Ranch gehört hat und irgendwie das Auto gerade bekackt hat, da ist die Pritsche irgendwie runtergefallen. Und es hat einen Riesenschlag gegeben. Und man hat alle gesehen, alle Menschen, die dort waren, haben erstmal schreckhaftig rübergeguckt, was war denn das für ein Knall. Wir haben alle unsere Köpfe bewegt, außer die Esel. Die Esel, die haben dahin geguckt, wo sie hingeguckt haben und das Einzige, was sie gemacht haben, ihre Ohren gedreht. Was ist denn da passiert? Ja? Also so richtig so träge, was ist da passiert? Das ist die Besonderheit eines Esels. Ein Esel, der hat Eselohren. Und jetzt möchte ich gerne nochmal auf dieses Bild zurückkommen von diesem Einzug in Ägypten. Stellt euch vor, wir sind so dieser Esel, auf den Jesus reitet und wir helfen Jesus dazu, hineinzukommen nach Jerusalem, wo die Menschen sich fröhlich und freudig sind. Da können wir einmal die Ohren nach vorne haben, die Ohren zur Welt, was die Menschen sagen, und wir können einmal die Ohren nach hinten machen, ohne dass wir uns irgendwie umdrehen müssen. Und wir können auf Gott hören. Ohren 180 Grad drehen. Und dann dürfen wir eines nicht vergessen, ist so diese Stellung dieses Ohres. Ich glaube, wenn es zu einseitig ist. Es kann passieren in unserem Christsein, dass wir die Ohren einseitig nur nach vorne haben. Dass wir uns dann nur noch das hören, ich sage jetzt mal, was die Welt sagt. Ja, was die Welt so für Freude sagt oder was für Ängste sie schiert und so weiter und die Sorgen und so weiter. Und es kann passieren, dass wir, wie gesagt, nur einseitig unsere Ohren nach vorne haben und nur das wahrnehmen, was diese Welt eigentlich sagt. Und wir gar nicht mehr so richtig nach hinten machen unsere Ohren und dann gar nicht mehr hören, was eigentlich Jesus dazu sagt, zu gewissen Themen und zu gewissen Sachen. Aber genauso für uns Christen kann es auch passieren, wenn wir unsere Ohren nur nach hinten machen. Wenn wir nur unsere Ohren auf Jesus haben. Dann kann es passieren, und das ganz salopp gesagt, dann kann es passieren, dass wir zu fromm werden, dass wir die Welt nicht mehr verstehen, dass wenn wir mit Menschen, die nicht Christen sind oder so weiter, irgendwie ins Gespräch kommen und wir gar kein Ohr mehr für sie haben und irgendwie sagen, oh, was reden die denn da, alles schrecklich, wir müssen in unser frommes Nest wieder zurück. Das kann auch passieren. Die Besonderheit ist hier diese Ohrenstellung. Wir brauchen ein Ohr zur Welt und wir brauchen ein Ohr zu unserem Herrn Jesus Christus. In der Bibel, im Neuen Testament, gibt es ja so zwei große Aufträge, die uns Jesus gibt. Ja, einmal so diesen diakonischen Auftrag, die Menschen in ihrer Sorge und in Bedürfnissen wahrzunehmen und ihnen zu helfen. Ich sage jetzt mal so das Markus-Ende. Und dann auch diesen missionarischen Auftrag, das Evangelium den Menschen weiterzubringen, ihn näher zu bringen und auch, wie gesagt, zu Jüngern zu machen, ihnen das Unterweisen vom Evangelium. Und das können wir nur, wenn wir ein Ohr bei den Menschen haben. Und das können wir nur, wenn wir ein Ohr auf Jesus Christus haben. Wenn wir die Menschen wahrnehmen, wie sie in ihrer Welt sind. Wenn wir wahrnehmen, was für Bedürfnisse sie haben. Wenn wir wahrnehmen, was die Menschen brauchen, wo sie gerade irgendwie Ängste oder irgendwie auch wie sie gerade generell diese Welt wahrnehmen. Es ist sehr wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Wo erreichen wir die Menschen? Ja, welche Sprache sprechen die Menschen? In welche Lebenssituation? Wo können wir ihnen das Evangelium näher bringen? Da brauchen wir ein Ohr dafür. Aber umgedreht auch. Wir dürfen nicht nur auf die anderen hören, sondern wir müssen immer wieder auf unseren Herrn hören. Immer ihn wieder fragen, Herr, wo bist du vielleicht schon am Werk? Wo können wir vielleicht deine Wege nachgehen? Wo können wir irgendwie ansetzen? Wie können wir auch das Evangelium den Menschen näher bringen? Wo bist du vielleicht oder wo ist der Herr schon vielleicht am Wirken? Diesen Ausgleich zu haben, hinzuhören, Eselsohren zu haben, ein Ohr zu den Menschen und ein Ohr zu den Herrn Jesus Christus. Um das zu bewirken, dass Menschen in den Lobpreis Gottes kommen. Ich habe mal einen Vortrag gehört von Heinz-Peter Hempelmann, wahrscheinlich einige von euch bekannt. Der hat mal erzählt, warum eigentlich das Christentum vor, also 400 nach Christus, eigentlich zur Staatsreligion wurde, was ein Aspekt davon war. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Die Christen damals haben ihre Ländereien freigegeben dafür, dass sie Menschen begraben konnten. Also früher war es so, dass man so Friedhöfe, wie wir es heutzutage haben, es gar nicht so üblich war, sondern jeder, der verstorben hatte, hatte so seine eigenen Länder und dort hatte man, oder Ländereien, und hat dann dort in seinen Feldern und so weiter die Verwandten und so weiter beerdigt. Und die frühen Christen nach Jesuszeiten haben angefangen zu sagen, hey, das ist doch eine Bedürftigkeit. Da sind doch Menschen, die wissen gar nicht, wenn die keine Ländereien haben, wo sie ihre Verwandten, ihre Eltern oder sonst was beerdigen können. Und sie haben diese Not mitbekommen und sie haben dann angefangen, ihre eigenen Ländereien zur Verfügung zu stellen. Ja, dass Menschen, die fremd sind, die vielleicht nicht deren Kultur angehört haben, trotzdem ihre Menschen dort auf diesem Land beerdigen können. Sie haben das wahrgenommen. Sie haben die Menschen, die Bedürftigkeit wahrgenommen und haben gehört, was brauchen sie. Und dann auf diese andere Seite auch dieses Ohr auf Jesus zu haben, wo er selber sagt, das, was wir haben, unsere Besitzgüter oder das, was uns Gott, das ist nicht nur, was wir irgendwie besitzen, sondern das ist alles von Gott anvertraut. Und mit diesen Gaben auch irgendwie zu nutzen, um andere Menschen zu dienen und zu helfen. Das haben die frühen Christen angewandt. Und so ist es entstanden, die Menschen, sie waren begeistert davon, was Christen eigentlich gemacht haben, dass sie sich mit diesem Todthema, dass sie das angegangen sind. Und dadurch, durch diese Faszination, ist es dann irgendwann dann auch zur Staatsreligion geworden. Ich finde es faszinierend, wenn Menschen sich aufmachen und die Bedürfnisse anderer Menschen angehen und zu helfen. Ein Ohr, wie gesagt, auf die Menschen, auf die Welt, ein Ohr auf Jesus Christus. Das ist so der zweite Punkt. Den dritten Punkt, den ich habe, den man irgendwie von dem Esel auch wahrnehmen kann, ist: Der Esel hat eine Eselsgeduld. Ja, der Esel ist eine Eselsgeduld. Ich weiß nicht, wer schon mal mit Eseln zu tun hat. Wenn der mal stehen bleibt, boah, dann können wir aber lange warten, bis der mal wieder weitergeht. Wenn ich so an Reich Gottes denke, wenn ich so an Gemeindebau denke, dann ist es wahrscheinlich auch kein Geheimnis, wenn man Kirche denkt oder generell irgendwie Gemeindebau denkt, da braucht man auch sehr, sehr viel Geduld. Ja, es ist kein Geheimnis, alles, was irgendwie die Kirche bewegen will, ist sehr träge, sehr langsam. Das meine ich jetzt nicht negativ, ja. Also es ist, aber es dauert alles so ein bisschen, bis irgendwie mal was Neues kommt, bis mal irgendwie sowas bewegt, ja. Ich habe jetzt letztens eine Umfrage bekommen zu Kirchenliedern, habe ich mir auch gedacht, jetzt die wollen so Gesangsbuch neu machen oder erneuern, und da habe ich mir gedacht, boah, die Lieder, die da drinnen sind, das sind ja alles ewig alte Lieder. Also nimmt es jetzt mir bitte nicht, aber das ist halt so, Kirche ist halt auch ein Riesenapparat, das dauert, bis da irgendwas in Gang kommt. Und ich weiß nicht, wie es hier in euch, bei euch in der Gemeinde ist, oder wie es denen geht, die auch irgendwie was Neues heranbringen wollen. Ja? Ich bin so einer. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, bin Gemeinschaftspastor, vor 2 Jahren diesen Beruf angefangen, und ich denke mir manchmal, oh, warum dauert das alles so lange? Ich will in Leitungskreis, ich will da was bewegen, ich will am liebsten heute was anfangen und übermorgen oder nächste Woche schon diese Früchte sammeln. Hey, wir müssten doch jetzt eigentlich das machen, um diese Zielgruppe zu erreichen und sonst sowas. Ich bin halt so ein Mensch meiner Zeit, ja, ich möchte was kaufen und mit einem Premium-Account kriege ich das dann nächsten Tag. So bin ich es gewohnt, so sagt es ja uns auch die Welt, wir sind sehr schnell ungeduldig. Aber die Kirche, Reich Gottes, denkt da ganz anders. Die Kirche oder Reich Gottes hat Zeit. Wir machen gerade bei mir in der Gemeinde in Stuttgart, machen wir gerade die Predigtreihe von Mose, wo wir die Mose-Geschichte uns mal genau angucken. Und da verfolge ich gerade oder lese ich gerade dazu parallel einen Kommentar von Benno Jakob. Benno Jakob ist ein Ausleger, Exeget, ein jüdischer Exeget, Tora-Ausleger. Und ich finde irgendwie, da gab es so diese Spannungsfrage, warum hat denn es eigentlich so lange gedauert, wo das Volk versklavt wurde, bis es dann den Auszug aus Ägypten erlebt hat? Also es hat ja gute 80 Jahre gedauert, bis Mose endlich mal beim Pharao war und gesagt hat, jetzt lass uns mal das Volk rausziehen. Also fragt man sich auch, 80 Jahre lang Versklavung, kann da Gott nicht irgendwie schneller reagieren? Was ist da los? Und da schreibt der Benno Jakob so schön, finde ich, Gott hat ewig Zeit, seine Ziele zu erfüllen. Gott hat ewig Zeit, seine Ziele zu erfüllen. Gott ist nicht irgendwie abhängig oder muss sich irgendwie hetzen von der Zeit, sondern Gott selber steht nochmal über diese Zeit und hat, wie gesagt, alle Zeit der Welt, seine Ziele zu erfüllen. Gott ist der, der über allen Dingen steht und der auch seine Ziele erfüllen will. So heißt es ja auch in der Mose-Geschichte. Jahwe, ich bin, der ich bin. Gott hat ewig Zeit. Während wir Menschen ja eigentlich geplagt sind von der Zeit. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir müssen was machen. Hey, wenn wir das jetzt nicht machen, dann gehen so viele Menschen weg oder sonst was. Oder wir sagen, hey, irgendwie, wenn wir das jetzt nicht machen, dann ist die Zeit abgefahren. Jetzt müssen wir Spendengelder generieren, weil sonst der Fonds und irgendwie was. Wir sind gehetzt von der Zeit. Wir wollen unbedingt jetzt alles und so fort. Aber so tickt Gott nicht. Gott ist der, der über allen Dingen steht. Der seine Gemeinde bauen wird. Er ist es, der alles in der Hand hat. Ja, lasst uns nochmal in diesem Bild von Jesus nochmal gehen, der auf dem Esel sitzt. Jesus ist es, der diese Leine, der diese Zügel in die Hand hat. Und wir sind es, die auf ihn hören, die sich von ihm leiten lassen, führen lassen. Und das möchte ich uns gerne mitgeben. Wenn wir über Gemeindebau nachdenken, dann brauchen wir Geduld. Ich habe vor 2 Jahren so meine erste Amtshandlung, ich sollte eine Familienarbeit gründen. Wir machen jetzt schon 2 Jahre Familienarbeit und mittendrin denke ich manchmal, boah, warum ist denn überhaupt das Richtige und so weiter und so fort. Und jetzt nach 2 Jahren ist so ein bisschen Funkenhoffnung. Jetzt nach 2 Jahren fängt langsam mal was an, irgendwie Früchte zu tragen, das, was wir vor 2 Jahren begonnen haben und aufgewandt haben, dass endlich mal ein bisschen was passiert. Aber das ist normal. Gott hat Zeit. Er muss es nicht alles heute auf morgen. Das wünschen wir uns. Aber Gott hat Zeit. Und ich wünsche uns das auch, dass wir gelassener werden. Auch wenn wir jetzt hören, dass die Anzahl der Kirchenmitglieder immer weniger werden. Ich sage mal ganz in meinen Worten oder so, wie ich Gott wahrnehme, ist, es ist doch nicht meine Aufgabe, die Kirche so zu retten. Es ist doch nicht meine Aufgabe, dass Menschen in den Lobpreis Gottes kommen. Ja, wenn wir uns diese Geschichte von Einzug nach Jerusalem anschauen, dann was kann denn der Esel dafür, dass Menschen Palmzweige vor Jesus hinlegen oder ihn bejubeln und Lobpreis machen? Die Menschen kommen doch in Lobpreis, weil sie Jesus erleben, oder? Es liegt doch nicht daran, dass der Esel irgendwie besonders läuft oder irgendwie eine coole Methode hat, dass die Leute alle zu Jesus kommen, sondern es liegt an Jesus selbst. Und darauf dürfen wir immer wieder vertrauen, dass wenn es nicht so läuft, Jesus hat die Zügel in der Hand. Jesus wird das erfüllen, was er für richtig hält. Und das ist etwas, wo wir uns immer wieder auch ein Ohr auf ihn zurückhören können. Was ist es gerade dran? Was braucht es gerade? Wo bist du am Wirken? Wo bist du gerade hier am was machen? Und wo können wir das, was menschlich ist, das, was wir verändern können, angehen können? Und wo brauchen wir diesen göttlichen Segen, dieses Göttliche, was Jesus uns schenkt? Lasst uns da nicht verzweifeln daran. Wenn Kirche mal nicht so läuft oder Gemeinschaft nicht so läuft, wie sie manchmal ist, wenn es auch manchmal schwierig ist. Sondern lasst uns immer wieder daran denken, wir sind Königskinder. Wir bringen das Evangelium hier in diese Welt. Und lasst uns auch nie vergessen, worauf unser Herz, wo unsere Ohren hingestellt sind. Ein Ohr auf Jesus und ein Ohr auf die Welt. Und lasst uns niemals vergessen, wir brauchen Geduld. Wir müssen geduldig sein, weil unser Herr geduldig ist. Er ist auch mit uns geduldig. Manchmal würde er wahrscheinlich auch sich wünschen, dass wir uns schneller verändern. Aber er ist geduldig bis in die Ewigkeit hin. Ich glaube, wenn wir diese Dinge einhalten, wenn wir uns immer wieder darauf fokussieren, wer eigentlich der Lenker und dieser Erhalter dieser Gemeinden und dieser Kirche und sonst so weiter ist, dann ist es die, wir auch in diesen Lobpreis kommen. Und auch in diesem Sinne möchte ich gerne sagen, vielen, vielen Dank, dass du dich Tag für Tag, Woche für Woche auch hier in dieser Gemeinde, im Reich Gottes mit einbringst. Gott segne dich dafür. Und Lobpreis und Ehre für unseren Gott, dass er uns lenkt, Tag für Tag, und dass er unser Herr und König ist. Amen. Ich habe jetzt viel gesagt, Ich habe jetzt viele Bilder verwendet. Ich möchte uns gerne eine Minute der Stille geben, wo du vielleicht das nochmal reflektieren kannst, was dir Gott vielleicht auch aufs Herz gelegt hat. Vielleicht gibt es auch einen Punkt, wo du Gott nochmal Danke sagen möchtest. Eine Minute Zeit der Stille. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen. Wir wollen dir Danke sagen, dass du mitten unter uns bist, dass du einkehrst in uns, dass du diesen ganzen Weg auf dich genommen hast, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Herr, wir danken dir so sehr, dass du dich den Problemen dieser Welt angenommen hast, dass du hier auf diese Erde gekommen bist, dass du den Himmelreichen, das alles Herrliche hinter dir gelassen hast, um uns Menschen zu begegnen. Herr, wir danken dir aber auch, dass du den Weg mit uns Menschen gegangen bist, dass wir zu dir kommen können mit unseren Sorgen, mit unseren Problemen, mit unserem Leid, aber auch mit Freude und Dankbarkeit, mit Lobpreis. Herr, wir danken dir, dass du ein Gegenüber bist, dem wir das entgegengehen können. Herr, wir danken dir so sehr, dass du einen Weg gefunden hast, dass du bei uns sein möchtest und wir auch zu dir kommen können, wie wir es jetzt an Ostern auch feiern werden. Herr, Lobpreis und Ehre sei dir. Für alles, was du uns, wo du uns befähigst, wo du uns vielleicht auch herausforderst, mit welchen Wege und Schritte du mit uns schon gegangen bist, diese Geschichte, die wir mit dir erleben. Es ist einfach wirklich vielen, vielen Dank dafür. Herr, du siehst aber auch die Situation, wo Menschen sich ganz weit weg von dir fühlen. Sei es durch Kriege, sei es durch Angst, durch Krankheit, durch Lähmungen. Herr, wir bitten dich auch in solchen Situationen, erbarme du dich doch über ihn. Kehre du da auch als König ein. Kehre du als Friedenfürst ein. Kehre du als der Heiland ein, dass Menschen wieder jubeln können, dass Menschen sich wieder freuen können. Wir bitten dich darum. Herr, und es gibt auch noch ganz viel, worum wir dich bitten möchten. Und das wollen wir auch gerne tun in den Worten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns gerne den Segen Gottes zusprechen und bitte den, denen es möglich ist, dazu aufzustehen. Und es segne dich Gott, der dich geschaffen hat und der sagt, das ist mir sehr gut gelungen. Und es segne dich Jesus Christus, der auf die Erde kam, um dir zu zeigen, wie gütig Gott ist, aber der für dich auch gestorben und auferstanden ist, damit du mit ihm ewig leben kannst. Und es segne dich der Heilige Geist, der deinen Fuß auf weiten Raum stellt und der dir Tröster und Begleiter ist. Und so segne dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und so wirst du ein Segen sein für andere. Amen.